Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge sprechen wir über Umgang, insbesondere in Form von begleitetem und kontrollierten Umgang. Mein heutiger Gast ist ein lieber Kollege von mir, Thomas Matthäus. Er ist Erzieher, Supervisor, Autor und Coach. Er hat viele Jahre selbst als Umgangsbegleiter in Berlin gearbeitet und ist zwischenzeitlich als Supervisor tätig für Menschen, die im begleiteten Umgang und insgesamt in der Familienhilfe arbeiten. Wir kennen uns seit unserer Supervisionsausbildung und haben zusammen zwei Ratgeber zum Thema Umgang geschrieben. Guter Umgang für Eltern und Kinder und Umgang im Wechselmodell, beide bei CH Beck im DTV-Verlag erschienen. Thomas Matthäus ist mir heute aus Griechenland von der Insel Rhodos zugeschaltet. Hallo Thomas, schön dich wiederzusehen.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass wir uns wiedersehen. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Natürlich denke ich bei Umgang als erstes an dich. Wie definierst du denn Umgang?
Umgang können wir im bürgerlichen Gesetzbuch auch nachschauen, für Eltern, die das interessiert. Paragraph 1685, da steht drin, dass erstens das Kind ein Recht auf Umgang hat. Und das bezieht sich natürlich in erster Linie auf beide Eltern, aber auch andere Bezugspersonen, ja, sowohl aus der Verwandtschaft als auch darüber hinaus. Und die Eltern haben auch eine Pflicht zum Umgang. Und bezogen auf unser Thema heißt das dann in dem Fall, dass der nicht mit dem Kind zusammenlebende Elternteil hat auch nach dem Recht des Kindes die Pflicht, sein Kind zu sehen oder Kontakt zu dem Kind zu haben. Wobei eben Umgang oder Kontakt zum Kind zu haben, natürlich denken wir in erster Linie daran an persönliche Kontakte, also das persönliche Treffen stattfinden. Das kann im Alltag geschehen, das kann auch Urlaub sein. Darüber hinaus bedeutet Umgang aber auch, dass man sich heute ja noch mehr als vielleicht vor 20, 30 Jahren sich auch digital treffen kann, also über digitale Medien und auch ganz oldschool Briefe zu schreiben oder Päckchen zu schicken, kann Teil eines Umgangs sein oder eines Umgangsgeschehens.
Also Zeit mit dem Kind verbringen, aber auch sonstigen Kontakt mit dem Kind zu haben. Das würdest du als Umgang definieren oder der Gesetzgeber.
Genau.
Und wenn Eltern zusammenleben, noch unter einem Dach, passiert sowas ja so, ich sag mal, zufällig und natürlich. Man trifft sich beim Frühstück, man geht mal zusammen einkaufen oder fährt ein Kind zum Sport. Jetzt reden wir ja hier in dem Podcast über Eltern, die sich getrennt haben, die in aller Regel nicht mehr unter einem Dach wohnen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Keine Eltern-WG führen. Und dann muss der Umgang organisiert stattfinden und kann nicht mehr so natürlich und zufällig passieren. Jetzt haben wir ja heute als Thema nochmal eine ganz besondere Form des Umgangs, nämlich den begleiteten Umgang. Was ist denn da die Besonderheit im Vergleich zum, ich sag mal, selbstorganisierten Umgang?
Erstmal vorab, das weißt du ja auch, ohne dass wir vielleicht jetzt die aktuellen Statistiken kennen, aber wenn Eltern sich trennen, in der Regel schaffen die das gut, sich so zu trennen, dass auch dem dann getrennt lebenden Elternteil ein guter Umgang mit seinem Kind erhalten bleibt und umgekehrt. Ja, also das passiert schon in der Regel.
Das ist wichtig zu sagen, weil ich merke das bei mir berufsbedingt, habe ich oft so die schwierigen Fälle im Kopf oder die so ein bisschen Unterstützung brauchen. Und tatsächlich ist es wichtig für alle zu wissen, den meisten Familien, den meisten Eltern gelingt es sehr gut, nach ihrer Trennung die Familie zu erhalten unter zwei Dächern und den Umgang zu organisieren und durchzuführen.
Genau, Profis verlieren da manchmal so ein bisschen den Fokus jetzt dafür, weil wir als Profis eben eher mit den Eltern zu tun haben, die das nicht ganz so gut schaffen oder auch gar nicht schaffen. Ja, und dann ist manchmal der Blick so ein bisschen auf Katastrophen gerichtet. Deswegen ist das ein guter Hinweis. Wenn Eltern das nicht gut schaffen, dann gibt es eben Möglichkeiten, sie darin zu unterstützen. Verschiedene Instanzen können daran auch beteiligt sein. Das ist erstmal grundlegend das, was einen begleiteten Umgang definiert. Das heißt, dass entweder ist ein Gericht involviert oder das Jugendamt oder beide Instanzen. Oder es gibt auch andere Unterstützungsmöglichkeiten, wie Erziehungs- und Familienberatungsstellen, die da auch unterstützen können. Also andere Instanzen, die das erstmal organisieren, dass der Umgang stattfinden soll. Und dann kommen die Praktiker ins Spiel, die dann diesen Umgang organisieren und auch durchführen.
Die Umgangsbegleiter dann sozusagen.
Genau, Umgangsbegleiter, die in der Regel, zumindest in Berlin ist das so, ich weiß nicht, ob es in Gesamtdeutschland auch so ist, aber ich glaube, sehr ähnlich in allen Bundesländern in Deutschland, dass dann Umgangsbegleiter eines freien Trägers der Jugendhilfe den Auftrag bekommen, vom Jugendamt einen Umgang durchzuführen.
Und was ist ein freier Träger?
Freier Träger sind Einrichtungen, die, ich sag mal, ganz einfach formuliert, soziale Dienste erbringen. Und das tun sie in der Regel im Auftrag eines Jugendamtes. Das Jugendamt gibt Aufträge an freie Träger und damit auch die Finanzierung natürlich. Das sind gemeinnützige Einrichtungen. Und dann werden die Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, dann zum Beispiel Umgänge durchführen, aber auch andere Tätigkeiten. Also Familienhilfe ist vielleicht auch noch vielen Menschen ein Begriff. Viele freie Träger haben in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mit Familienhilfe angefangen zu arbeiten. Und dann kamen nach und nach andere Leistungen dazu. Inzwischen gibt es ja auch Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Also ne, früher war das ja so, dass die Kindertagesstätten sich in städtischer Hand befanden. Das hat sich auch irgendwann geändert. Ich kenne viele Träger, die dann auch so eine Art, also die verschiedene Angebote haben, ja, die zum Beispiel Träger, die zum Beispiel Kitas mit in ihrem Programm haben, aber eben auch sogenannte ambulante Hilfen, zu denen zum Beispiel die Familienhilfe gehört, zu denen der begleitende Umgang gehört. So ambulante Hilfen bedeutet, dass wir uns nicht immer an einem festen Ort befinden, sondern ja manchmal auch zu Hause bei den Familien oder auch an anderen Orten.
Also das Jugendamt sieht einen Bedarf für begleiteten Umgang und führt den nicht selbst durch, den begleiteten Umgang, sondern beauftragten freien Träger, sogenannten freien Träger. Und wann ist nach Ansicht des Jugendamtes und auch nach deiner Erfahrung begleiteter Umgang sinnvoll oder gar notwendig?
Na, immer dann, wenn die Streitigkeiten der Eltern sich auf einem Niveau bewegen, das nicht mehr sichergestellt werden kann, dass zum Wohl des Kindes dort ein guter Umgang stattfinden kann. Ja. Manchmal ist es auch so, dass wir reden vom umgangsgewährenden Elternteil, das ist der Elternteil, wo das Kind lebt, und der umgangssuchende Elternteil, der den Umgang sucht, also der nicht mehr mit dem Kind lebt nach der Trennung. Manchmal schaffen das die Eltern, Umgänge zu organisieren, aber die finden unter so schwierigen Bedingungen statt, also auch emotionalen Bedingungen für das Kind, dass dort auch gesagt werden kann, liebe Eltern, vielleicht ist es ganz gut, wenn da jemand dazukommt von außen, der euch ein bisschen berät, der ein paar Gespräche führt und der auch nochmal einen anderen Rahmen geben kann, um dann bessere Umgänge durchzuführen, wo das Kind nicht leidet.
Wahrscheinlich reicht ja nicht, dass die Eltern sich nach der Trennung nicht mehr so richtig gut verstehen, weil sonst hätten die Jugendämter und Umgangsbegleiter viel zu tun, sondern es müssen zusätzliche Faktoren hinzukommen, vermute ich mal und weiß ich auch. Was denn so?
Man spricht manchmal auch von hochstrittigen Eltern. Das ist so ein Begriff aus der Fachsprache. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass die Eltern sich selbst über simple Dinge des Alltags nicht einigen können. Also welche Trinkflasche nimmt Emma mit in die Schule? Die blaue oder die grüne? Mama sagt die blaue, Papa sagt die grüne und sie streiten sich darüber. Und von außen betrachtet kann man sagen, na, das ist ja nun wirklich eigentlich eine banale Sache. Aber es geht ja dabei nicht um den Streit um die Trinkflasche, sondern einfach darum, dass die Eltern bestimmte Dinge, die sie selbst betreffen, die die Trennung betreffen, nicht gut mit sich selber regeln können und auch nicht gut miteinander, und dass das dann übertragen wird auf bestimmte Bereiche, die das Kind eben betreffen. Das Kind ist nicht mehr im Blick. Ne? Es gibt ja auch Kurse, die heißen Kind im Blick. Gibt es auch in Berlin für Eltern, die sich da informieren wollen.
Also Kinder im Blick oder Kind im Blick, ne? Mhm. Ein guter Tipp.
Das Kind gerät aus dem Blick, weil die Belange der Eltern, die total verständlich sind, gerade kurz nach einer Trennung, einfach zu groß sind und zu viel Raum einnehmen. Und das ist geradezu klassisch, dass dann jemand sagt, okay, wir nehmen den Eltern auch ein bisschen Verantwortung ab an dieser Stelle und sorgen dafür, dass das Kind in einem geschützten Rahmen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, an einem neutralen Ort, nämlich der Ort, wo sich der Träger befindet, dann in der Regel Umgang hat zu seinem getrennt lebenden Elternteil.
Das zeigt auch, welche hohe Bedeutung Umgang hat. Du hattest ja vorher ganz am Anfang gesagt, dass es nicht nur ein Recht des Elternteils, was man oft denkt, sondern auch ein Recht der Kinder ist, Umgang zu dem Elternteil zu pflegen, mit dem sie nicht zusammenleben. Und selbst wenn die Eltern aus bestimmt nachvollziehbaren Gründen das nicht gut organisiert bekommen im Moment, kurz nach einer Trennung, hilft das Jugendamt, helfen die freien Träger, dass dieser Umgang zwischen Elternteil und Kind ermöglicht wird. Wie geht man denn jetzt vor? Wer kann das beantragen? Und was muss ich tun zum Beispiel, wenn ich jetzt der getrennt lebende Vater bin? Meistens sind es ja doch die Väter noch, die nicht mit den Kindern zusammenleben nach einer Trennung. Und ich merke, mit meiner Ex-Frau oder noch Ehefrau oder Ex-Partnerin kann ich das gerade nicht gut besprechen. Was kann ich unternehmen?
Also jeder Elternteil hat die Möglichkeit, in das zuständige Jugendamt zu gehen und Umgang zu beantragen. Ja, das kann auch der umgangsgewährende Elternteil sein, in der Regel die Mütter, wie du gerade gesagt hast. Ja, also man kann einfach diese Hilfe beantragen und bekommt die dann auch in der Regel kostenlos. Also es ist eine Leistung des Jugendamtes. Manchmal ist es auch so, das ist auch interessant, dass durchaus beide Eltern ins Jugendamt gehen und sagen, wir brauchen Hilfe und hätten gerne da einfach eine Unterstützung, kriegen das beide nicht gut genug hin. Das passiert auch. Das ist nicht immer nur so, dass ein Elternteil das macht und der andere sich dann total gezwungen fühlt, um in dieser Hilfe unterwegs zu sein. Ja, das gibt's auch.
Also der umgangssuchende Elternteil kann begleiteten Umgang beantragen, wenn er meistens eher merkt, ich bekomme das gerade mit der Mutter des Kindes oder der Kinder nicht gut geregelt und organisiert. Was für Gründe kann der andere Elternteil haben? Ja.
Vielleicht noch als Ergänzung, um das ein bisschen plastischer zu machen. Manchmal ist der umgangssuchende Elternteil auch nicht damit einverstanden, wie oft Umgänge zum Beispiel stattfinden. Dass die Umgänge zum Beispiel bei sehr kleinen Kindern ausschließlich in der Wohnung der Mutter stattfinden. Das heißt, die Wohnung, die ich vielleicht gerade selbst als Vater verlassen habe, zu der kehre ich dann zurück, um dort mein Kind zu sehen. Macht man manchmal bei sehr kleinen Kindern, ja, dass das Kind dann da bei der Mutter bleibt und der Vater zu Besuch kommt. So. Das
Besuchsmodell dann sozusagen.
Und das ist dann für manche Väter an der Stelle auch nicht ausreichend und die Eltern kriegen keine andere Regelung hin und möchten einfach gerne Hilfe von außen haben. Auch, dass jemand drauf schaut und sagt, ist das denn auch in Ordnung für das Kind? Dass man zum Beispiel über ein Besuchsmodell hinausgeht oder ja andere Regelungen findet.
Also, dass man nicht nur das mit dem anderen Elternteil nicht gut geregelt bekommt, sondern auch mit der vorgeschlagenen Regel nicht einverstanden ist. Also wenn zum Beispiel die Mutter sagt, das Kind ist jetzt 4 Monate alt und du kannst gern stundenweise hier vorbeikommen, aber nicht mit dem Kind rausgehen. Und für den umgangssuchenden Elternteil, den Vater, ist es belastend, die ehemalige gemeinsame Wohnung zu betreten. Könnte das ein Grund sein, begleiteten Umgang zu beantragen?
Genau, zum Beispiel. Und das Beispiel, was wir gerade besprechen, ist auch durchaus nicht so selten.
Da kann man sich auch gut vorstellen, dass das eine herausfordernde Situation ist. Und jetzt umgekehrt, wenn die Mutter mit den Kindern zusammenlebt oder mit dem Kind und zum Jugendamt geht und begleiteten Umgang beantragt, was für Beweggründe könnte die Mutter haben?
Da kann es sehr unterschiedliche Gründe geben. Ein Grund könnte sein, dass die Mutter, sagen wir mal erstmal behauptet, dass der Vater einfach pädagogisch nicht ausreichend gut sich um das Kind kümmern kann. Ja, es gibt ja auch durchaus immer auch noch die Konstellation, dass sich die Mütter mehr um die Kinder kümmern als die Väter. Ja, also dieses alte klassische Rollenbild, die Mutter ist zu Hause, nachdem sie ein Kind bekommen hat und der Vater geht arbeiten. Gibt es halt immer noch, da kenne ich auch nicht die Zahlen, da müsste man mal bei statistika.de reinschauen, dann würde man sich da informieren können. Und das geht dann manchmal einher, auch entweder mit der Behauptung der Mutter oder auch mit der Tatsache, dass die Väter nicht so richtig fit sind, was Erziehungsdinge angeht mit ihren Kindern. Und wenn dann eine Trennung passiert, dann müssen sich manche Väter erstmal da reinfinden in eine Rolle als Vater, ja, also die eben auch pädagogische Dinge beinhaltet. So, und das ist manchmal Tatsache, manchmal ist das Behauptung der Mutter. Oft liegt es irgendwo dazwischen, also sind unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen, so ist ja oft in der Realität.
Also eine Sorge dann eher auch, dass die Mutter sagt, ich bin mir nicht sicher, ob er gut die Zeit mit dem Kind gestalten kann, kindgerecht, einfach mangels Erfahrung, sondern erst reinwachsen darf und dann kann sie begleitenden Umgang beantragen.
Genau, und auch die Hoffnung ist damit verknüpft, dass wenn dann Umgänge unter den Augen von Profis stattfinden, dass die einfach da auch einen Blick dafür haben, dass dem sich Väter dann angemessen mit den Kindern verhalten. Ja. So, ein zweiter Punkt. Haben wir genug Zeit für mehrere Beispiele?
Auf jeden Fall.
Also ein zweiter Punkt könnte auch sein, was auch nicht so selten vorkommt, dass, wenn die Kinder auch schon ein bisschen älter sind, dass nicht gut genug darauf geachtet wird. Das kann auch für beide Seiten gelten, aber gehen wir mal so aus, dass der Umgangsgewährende das denkt, dass schlecht über den anderen Elternteil gesprochen wird. Ja, also Emma, nehmen wir mal Emma. Also die Emmas mögen wir verzeihen, ja, fällt mir als erstes dieser Name ein. Emma, 7 Jahre, befindet sich beim Papa Und mit einem 7-jährigen Kind bespricht man halt Dinge natürlich schon anders als mit einer 3-jährigen Emma zum Beispiel. Und dann gar nicht immer in böser Absicht, aber manchmal werden dort Dinge vielleicht besprochen zwischen Vater und Tochter, die einfach nicht für die Tochter geeignet sind, sondern das sind Themen, die sollten zwischen den Eltern besprochen werden oder der Vater soll sich andere Gesprächspartner suchen als Erwachsene und nicht mit dem Kind klären. Geschieht eher seltener in böser Absicht, sondern eher einfach, weil die Väter dann einfach nicht genau wissen, welche Themen einfach für ihre Kinder, für die Kinderohren nicht geeignet sind und welche nicht. Und das ist eben oft eine Besorgnis der Mütter, dass das stattfindet. Und dabei erhoffen sie sich, dass wenn Umgangsbegleiter dabei sitzen, die genau dafür geschult sind, darauf zu achten, dass das eben nicht passiert. Dass sie nicht in einem schlechten Licht zum Beispiel dasteht, dass der Vater Dinge erzählt über die Mutter, die da einfach nicht hingehören.
Und was gibt es noch für weitere Gründe? Wann kann begleiterter Umgang noch sinnvoll sein oder gar angebracht?
Dann gehen wir mal ein bisschen weiter auf der Eskalationsleiter. Gibt es eine Leiter und eine Stufe? Eine Stufe gibt es zum Beispiel beim Thema, auch nicht so selten, Thema häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt bedeutet, dass ein Haushaltsmitglied, also in der Regel die Mütter, dass denen Gewalt angetan wird durch ihren Partner, also man auch zusammen in einem Haushalt lebt. Das ist oft auch eine Behauptung der Mütter, dass es stattgefunden hat. Und deswegen muss der Umgang begleitet werden zwischen dem Vater und dem Kind, weil dann eine Übertragung stattfindet, dass man sagt, jemand, der sich nicht gegenüber seiner Ex-Partnerin beherrschen kann und dann gewalttätig wird, und das sowohl verbal als auch körperlich ist damit gemeint, beim Thema häusliche Gewalt, der schafft das auch vielleicht mit dem Kind nicht in bestimmten schwierigen Situationen. Ja, also wie gesagt, das ist oft eine Behauptung. Manchmal aber auch tatsächlich ist es bewiesen. Das gibt es auch.
Ja, oder man weiß es nicht. Also steht die Gefahr im Raum oder steht der Verdacht im Raum, dass Gewalt stattgefunden hat und weiterhin noch stattfindet? Und dann sagt der Gesetzgeber einerseits, das Kind muss geschützt werden und andererseits, der Umgang ist so wichtig, dass er dennoch stattfinden soll. Also das zeigt ja wieder die Bedeutung von Umgang. Selbst beim Verdacht von Gewalt hat das Kind ein Umgangsrecht und der Elternteil auch, ja.
Ja, und selbst wenn sich Väter im Gefängnis befinden, ist es nicht ausgeschlossen, dass dort ein Kind Umgang haben kann zu seinem Vater, der im Gefängnis sitzt. Kommt es nicht so häufig vor, aber schon hatte ich in meiner Praxis von jetzt 20 Jahren zweimal, dass das stattgefunden hat.
Es gibt natürlich auch Mütter, die im Gefängnis sitzen.
Ja, natürlich. Genau. Ja, ja, das und natürlich auch der Vorwurf, dass es Gewalt gegen die Kinder gab oder gibt. Ja, jetzt gehen wir noch, vielleicht noch eine Stufe weiter. Also auch der Vorwurf des Missbrauchs, der zum Beispiel im Raum stehen kann. Ja.
Also auch da wieder die Abwägung, einerseits Recht auf Umgang vom Kind, vom Elternteil, andererseits Schutz des Kindes. Und dann ist begleiteter Umgang sozusagen die mögliche Form. Und es gibt ja noch weitere Konstellationen, die auch wieder dann eher auf diese Betreuungsfähigkeit abzielen. Das ist ja, wenn psychische Erkrankungen oder Suchtverdacht im Raum stehen, dass dann auch gesagt wird, die Kinder sollen und dürfen den Elternteilen zwar sehen, aber eben nicht alleine, sondern in Begleitung von fachkundigen Umgangsbegleitern und Umgangsbegleiterinnen. Was ist denn jetzt in Abgrenzung zum begleiteten Umgang der kontrollierte Umgang? Das ist ja nochmal eine Stufe höher angesetzt.
Kontrollierter Umgang bedeutet erstmal, dass wenn Profis diesen Umgang begleiten, dass sie sich jederzeit in absoluter Nähe des Umgangssuchenden und des Kindes befinden. Ja? Also jetzt eine Abgrenzung zum begleiteten Umgang kann es sein, auch im Verlauf des Prozesses, dass sich die Umgangsbegleiter nicht mehr die ganze Zeit in unmittelbarer Nähe befinden, sondern dass dann, wir sprechen ja immer wieder vom Vater, dass der Vater dann auch mit seinem Kind minutenweise alleine sein kann, dass er vielleicht auf einen angrenzenden Spielplatz gehen kann und dass in unmittelbarer Nähe jemand ist, der alles auch hört, was da besprochen wird. Ja, das ist auch in begleitenden Umgängen dann oft der Prozess, der dann stattfindet, dass sich der Umgang wieder lockert, dass man Sachen ausprobiert, dass man das dann intensiv bespricht und guckt, dass man möglichst schnell wieder einen natürlichen Umgang, nämlich ohne Profis an der Seite, dorthin hinbekommt. Der kontrollierte Umgang, da ist das ausgeschlossen, dass der umgangssuchende Elternteil allein mit dem Kind ist. Und eine häufige Indikation dafür ist zum Beispiel der Verdacht oder auch die Tatsache des sexuellen Missbrauchs. Hatte ich vor nicht allzu langer Zeit auch einen Fall in der Praxis, wo das so war. Im Übrigen noch als Nebensatz, es sind so gut wie immer Gerichte beteiligt, auch wenn es um kontrollierte Umgänge geht. Ja, also es gibt ein Gerichtsverfahren und im Gericht wird dann auch zum Beispiel manchmal gesagt, um das Umgangsrecht weiter aufrechterhalten zu können für das Kind, was tatsächlich sehr weit oben steht, haben wir im Übrigen auch in der Pandemie gesehen. Wir haben auch in der Pandemie Umgänge durchgeführt unter teils sehr schwierigen Umständen. Um dem nachzukommen, darf das Kind seinen Vater sehen, aber eben nur in kontrollierter Form. Das gibt es manchmal auch tatsächlich als Beschluss eines Gerichtes, der dann über das Jugendamt und dann über den freien Träger umgesetzt wird. Das passiert auch häufig dann.
Ja. Das gilt ja auch in Fällen von Fluchtgefahr. Also wenn gerade im internationalen Kontext, wenn der umgangssuchende Elternteil aus einem anderen Land kommt und da auch lebt oder wieder leben möchte und die Gefahr besteht, dass er oder sie das Kind mitnimmt, die Kinder mitnimmt, dann gibt es ja auch kontrollierten Umgang. Und das ist tatsächlich so, auch nochmal für die, die es nicht kennen, das sind zwei Umgangsbegleiter, Begleiterinnen, sodass wirklich, wenn einer mal auf Toilette muss, trotzdem noch einer da ist und die Gespräche werden, da wird permanent zugehört. Also es ist wirklich eine ganz besondere Situation und die sind immer in greifbarer Nähe sozusagen, die Umgangsbegleiter, dass sie jederzeit eingreifen könnten, wenn eine Gefährdung für das Kind erkennbar ist.
Und die Situation ist eben so besonders, dass man durchaus grundsätzlich auch in Frage stellen könnte, ob diese Art des Umgangs, ja, wo der Umgangsbegleiter, sagen wir, in einem Meter Entfernung vom Vater und Kind sitzt, ob das jetzt noch dem Kindeswohl dient. Das kann man so pauschal natürlich nicht beantworten, sondern muss man sich immer in den Einzelfall dann angucken und das dann individuell regeln. Aber diese Frage sich zu stellen, sollte sich schon jeder verantwortungsvolle Umgangsbegleiter oder auch die Kollegen im Jugendamt sollten schon diese Frage stellen, ob unter diesen Umständen dieses Kind einen Umgang so durchführen kann oder ob man da nach anderen Wegen suchen sollte, um das Umgangsrecht zu verwirklichen. Ja. Das spreche ich natürlich aus der Praxis. Ja. Ich habe das sowohl erlebt, dass ein Umgang unter diesen Umständen in Ordnung sein kann. Ja. Das ist für alle Beteiligten zwar schon auch anstrengend und bringt auch bestimmte Stressmomente. Das ist schon so, wenn man da so eng zusammen sitzt und auch wenn es vielleicht jetzt dem Kind nicht en Detail gesagt wurde, warum wir jetzt da in so kurzer Entfernung sitzen, spürt das Kind doch mindestens atmosphärisch, dass dieser Umgang unter schwierigeren Bedingungen stattfindet als ein natürlicher Umgang. Und ich habe auch erlebt in meiner Praxis, dass wir dann gesagt haben als Umgangsbegleiter, wir schätzen das zu stressig und tatsächlich dann eher kindeswohlgefährdend ein, unter diesen Umständen einen kontrollierten Umgang durchzuführen. Und dann haben wir das auch abgebrochen und dann zurück zum Jugendamt gegeben.
Ich würde später nochmal mit dir auf diese besondere Situation eingehen. Aber bevor wir da hinkommen können, vielleicht für die, die begleiteten Umgang gar nicht kennen. Und ich kannte das tatsächlich nicht, bevor wir beide uns kennengelernt haben, was ja schon einige Jahre her ist. Vielleicht magst du für die mal erklären, was Umgangsbegleiter und Umgangsbegleiterinnen denn tun, ganz konkret.
Ja, diese Hilfe gibt es noch nicht so lange wie andere Hilfen im Sozialgesetzbuch. Also dann nehmen wir nochmal die Familienhilfe. Die gibt es, wenn ich mich jetzt nicht irre, bereits seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Begleiteten Umgang gibt es seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ja, da gab es auch eine Kindschaftsrechtsreform, die Rechte der Umgangssuchenden deutlich gestärkt hat und damit verbunden, auch schon vorher wurde diese Hilfe installiert oder auch weiterentwickelt, begleiteter Umgang. Und begleiteter Umgang bedeutet, dass Menschen von außen dabei beteiligt sind, dass ein umgangssuchender Elternteil sein Kind sieht. Das sind, also wenn der Träger gut ist, damit meine ich personell auch gut aufgestellt und sich an bestimmte Standards hält, die natürlich auch da erarbeitet wurden im Laufe der Zeit, dann hat er zwei Umgangsbegleiter und in der Regel auch eine Frau und einen Mann, also ein paritätisches Modell wird dann gefahren, einfach mit dem Blick auch, dass sowohl Mutter als auch Vater wenn es um die beiden geht. Es gibt ja auch andere Umgangskonstellationen, ne, von Pflegeeltern, so leiblichen Eltern, aber nehmen wir mal diese, dass dort beide Elternteile auch einen gleichgeschlechtlichen Ansprechpartner haben. So, ja. Das ist ganz wichtig. Kann nicht immer eingehalten werden. Manchmal arbeiten auch zwei Frauen zusammen, manchmal zwei Männer. Das ist halt immer die Frage, wie der Träger aufgestellt ist. Aber das sollte eigentlich Standard sein, dass das so ist.
Es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Paare. Da werdet ihr wahrscheinlich auch dann entsprechend reagieren. Aber genau. Was machen die konkret? Genau. Die bekommen jetzt vom Jugendamt einen Fall auf den Tisch oder wie funktioniert das in der Praxis?
Ja, es beginnt in der Regel mit einer Hilfekonferenz im Jugendamt. Ja, das heißt, es wurde von irgendwem, vielleicht manchmal auch von beiden, wie schon gesagt, ein Antrag gestellt auf geleiteten Umgang. Dann kommt das Jugendamt dem nach und es beginnt mit einer Hilfekonferenz im Jugendamt. An der nehmen im besten Fall alle Beteiligten daran teil. Also das bedeutet, sowohl die Eltern nehmen daran teil, auch vielleicht das Kind, je nach Alter. Das muss man sich dann wieder angucken. Das ist natürlich, je jünger das Kind, desto weniger wird es an dieser Hilfekonferenz teilnehmen. Und im besten Fall nehmen auch die Umgangsbegleiter teil, die dann diesen Umgang begleiten sollen in Zukunft. Das klappt auch nicht immer. Das hat auch was mit Arbeitsdruck oder Arbeitsbelastung zu tun. Aber in der Regel wird das schon so sein. Weil dort nämlich im Jugendamt dann besprochen wird, unter welchen Voraussetzungen diese Unterstützungsmaßnahme stattfinden soll. Und das ist immer gut, wenn alle dann an einem Tisch sitzen und das miteinander besprechen können. Und auch gerade, wenn die Eltern dort schon ihre Umgangsbegleiter dann kennenlernen können. Ja, und gerade der Anfang, das Kennenlernen, der Beziehungsaufbau ist total wichtig. Ne? Kommen wir vielleicht auch noch dazu, dann noch ein paar Worte zu verlieren. Also im Jugendamt wird sich am besten Fall getroffen. In der Hilfekonferenz wird besprochen, wie der Umgang stattfinden soll. In der Regel wird er für ein halbes Jahr bewilligt. Erstmal ist durchaus verlängerbar, wenn das gut begründet wird. Und dann unterschreiben alle gemeinsam einen Kontrakt, der miteinander dann ins Arbeiten bringen soll.
Und dann, wie geht's dann weiter? Was machen dann die Umgangsbegleiter als nächstes?
Dann in der Regel findet dann ein Hausbesuch beim umgangsbewährenden Elternteil statt. Wie wir schon gesagt haben, in der Regel dann die Mutter. Der Hausbesuch hat den Hintergrund, dass auch wieder gerade bei eher kleineren Kindern, dass das Kind die Umgangsbegleiter in seiner gewohnten Umgebung kennenlernt. Ja? Bevor es dann in einem weiteren Termin auch zum Träger kommt und hoffentlich hat der Träger schön ausgestattete Räume, in denen dann auch der Umgang stattfinden kann, dann lernt das Kind diesen Raum kennen, die Umgangsbegleiter auch nochmal. Man lernt sich ein bisschen kennen über gemeinsames Spiel, ein bisschen sprechen miteinander oder man trinkt einen Kakao zusammen. Also es geht da am Anfang darum, sich erstmal kennenzulernen und eine Vertrauensbasis miteinander aufzubauen. Ja. Dann finden Einzelgespräche statt. Auch wieder in der Regel laden wir zuerst den umgangsgewährenden Elternteil ein. Aber das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Ja, das kommt auch ein bisschen auf die Möglichkeiten auch der Eltern drauf an. Also wer geht wie viel arbeiten, wer ist sonst hier eingebunden. Ne? Also einfach so logistische Dinge. Da sind wir jetzt nicht fundamentalistisch, sondern ich erzähle einfach nur, wie das so in der Regel stattfindet. Also wir laden beide Eltern nacheinander zu Einzelgesprächen ein. Dort gucken wir, wo die Eltern sich auch befinden, ne? Bezogen auf das, was sie miteinander machen. Und der wichtigste Punkt, der dort eine Rolle spielen sollte, ist, dass die Eltern Vertrauen zu uns bekommen müssen, zu uns Umgangsbegleitern. Weil sie geben ihr Kind in unsere Hände. Sie müssen Vertrauen haben, dass wir erstens pädagogisch fit sind und die Belange des Kindes gut im Blick haben können. Und dass wir darüber hinaus aber eben auch eine Idee haben, wie wir diesen Umgang auch weiterentwickeln können. Weil es ist immer so angelegt, auch vom Jugendamt, dass dieser Umgang sich wieder dahin entwickeln soll, dass wir überflüssig werden und eher schneller als, also möglichst schnell soll das geschehen, also wir uns möglichst schnell wieder überflüssig machen. Ja.
Und dann, also dann trefft ihr besucht erst die Kinder zu Hause, dann gucken die Kinder eure Räume an oder die Reihenfolge ist wahrscheinlich nicht so entscheidend. Dann kommen die Elterngespräche nacheinander und wie geht's dann weiter? Dann kommt der erste Umgangstermin.
Ja, zuvor, also während, manchmal gibt es auch nicht nur ein Elterngespräch am Anfang, sondern manchmal braucht es auch mehrere Gespräche, je nach Vorgeschichte. dann besprechen wir auch eine Vereinbarung. Das heißt bei den meisten Trägern eine Umgangsvereinbarung. Dort wird auch hingeschrieben, ganz präzise, wie zum Beispiel der erste Umgangskontakt stattfinden soll. Weil der erste Umgangskontakt ist immer so ein Meilenstein im Prozess. Ja. Das heißt, es ist immer günstig, da möglichst viel Aufmerksamkeit hinzugeben und auch möglichst viel Energie dorthin zu bringen, um zu sehen, wie kann der erste Umgangskontakt so gestaltet sein, dass er möglichst ein Erfolg wird. Ja, und es gibt da ja unterschiedliche Stolpersteine, die das verhindern können. Das heißt, wir beschreiben das in einer Umgangsvereinbarung, wir besprechen das mit den Eltern und dann gibt es eine gemeinsame Vereinbarung zwischen den Umgangsbegleitern und den Eltern zu diesem ersten Umgangskontakt. Ja. Und wenn das steht, dann kann ein erster Umgangskontakt stattfinden. Das kann auch mal ein, zwei, drei oder eher 4, 5, 6 Wochen dauern. Ja, je nach Vorgeschichte und auch was die Eltern da brauchen und was es auch vielleicht für Verweigerungen geben kann. Ne? Ist ja nicht immer so, dass auch wenn zum Beispiel beide Eltern einen Umgangskontakt wollen, kann sein, dass das Kind das nicht möchte zum Beispiel. Das fällt mir so als erstes jetzt ein. Also muss man mit dem Kind dann ein bisschen arbeiten an der Stelle. Und das braucht manchmal Zeit.
Du arbeitest ja auch als Supervisor für Umgangsbegleiterinnen, Umgangsbegleiter. Was sind denn so die typischen Voraussetzungen? Das auch, aber auch die typischen Herausforderungen in dem Beruf? Deiner eigenen Erfahrung auch nach, aber auch von dem, was du als Supervisor hörst.
Ich finde, dass man als Umgangsbegleiter einen guten Überblick braucht und Überblick bezogen darauf, dass wenn wir im ersten Elterngespräch mit der Mutter dann zum Beispiel sitzen und die Mutter erzählt uns einfach das, was ihr wichtig ist, ja, und je nach Offenheit erzählt sie auch viel Privates, auch viel aus der Vergangenheit, ne, und es kommt auch Emotionales auf den Tisch. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie jeder so aufgestellt ist. Und das dann zu hören und schon mal nicht zu bewerten, das finde ich ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die Umgangsbegleiter brauchen. Und einfach wohlwollend da zu sein, sich das zu hören, immer im Kopf zu haben, da sitzt jemand vor dir, da gab es Kränkungen, da gab es Enttäuschungen, da gibt es auch vielleicht Angst und Wut. Und das alles vielleicht in einer sehr schwierigen Mischung, die nicht gut zu handeln ist oder ne, die sehr viel Energie braucht. Also das brauchst du auf jeden Fall. Das meine ich auch mit Überblick, dass du selber gut aufgestellt bist, auch selber emotional, dass du dir das anhörst, was dort gesagt wird, dass du das nicht wertest oder dass dich da wirklich nicht ganz viele Sachen antriggern, auch selber, und du gar nicht mehr gut fähig bist, da professionell damit umzugehen. Und das gilt eben für beide Elternteile. Ja, oft ist es so, dass das, was dort Mutter und Vater erzählen, nicht immer unbedingt ganz deckungsgleich ist.
Das kenne ich.
Das wäre ganz gut nachzuvollziehen, weil dann säßen sie auch vielleicht nicht bei uns. Ne? Also wenn es mehr Parallelen dort gäbe in diesen Erzählungen der Eltern, ja, das könnte man auch vielleicht auf uns verzichten, ist aber oft nicht so. Denn jeder hat seine Perspektive und auch seinen Fokus, ne? Und seine Schwerpunkte, und die kommen dahin. Und unsere Aufgabe ist es dann zu gucken, wie können wir einen gemeinsamen Nenner eben finden mit diesen durchaus manchmal sehr unterschiedlichen Geschichten, die dort erzählt werden, um da einen guten Weg zu finden, einen Umgang zu starten und auch langfristig dann wieder zu installieren.
Das ist ja ähnlich wie in der Mediation, dass man sehr unterschiedliche Geschichten hört und die Aufgabe darin besteht, empathisch zu sein, Verständnis für beide, also allparteilich zu sein, empathisch und gleichzeitig dann auch irgendwann in die Zukunft guckend, bei euch dann in die nächsten oder in den ersten Umgang gucken und da versuchen, mit den beiden Lösungen zu erarbeiten, die für beide aushaltbar zumindest sind.
Und im Unterschied zur Mediation, die ja ein sehr strukturiertes Verfahren darstellt, ist es zwar so, dass die meisten Träger ihre Standards haben oder dass es auch Standards gibt, die allgemein gültig gelten sollen. Aber es ist in der Praxis schon so, dass Umgangsbegleiter recht viel Flexibilität in der Gestaltung dieser Prozesse haben. Es gibt die Ziele, die im Hilfeplan beschrieben sind und in der Hilfekonferenz im Jugendamt besprochen wurden. Und um diese Ziele zu erreichen, gibt es aber eine recht große Freiheit in der Art der Umgangsbegleitung. Das ist für erfahrene Umgangsbegleiter eigentlich in der Regel ganz schön, weil sie einfach all das, was sie gelernt haben, dorthin bringen können und all ihren Erfahrungen dass sehr individuell tätig sein können für die Kinder und ihre Eltern. Und das ist dann manchmal eine Herausforderung für jüngere Umgangsbegleiter, Begleiterinnen, die sich erstmal zurechtfinden müssen mit dieser Freiheit, die da durchaus auch besteht.
Ja, und mit der Emotionalität auch, denke ich, sich zurechtzufinden, ist für viele eine Herausforderung und gleichzeitig eben in die Lösungsorientierung zu gehen und auch die Eltern, die Sorgen haben und Ängste haben, dabei zu unterstützen, einen Weg zu finden.
Als ich angefangen habe mit Umgangsbegleitung, das ist dann schon ein paar Jahre her, bei meinem damaligen Träger, da gab es noch den Luxus, dass ich dort ein halbes Jahr mitgelaufen bin. Das heißt, ich konnte mich in die Teams mit hineinsetzen, ich konnte Supervision wahrnehmen, ich konnte auch als Hospitant an Gesprächen mit teilnehmen, wenn die Eltern das gestattet haben. Und ich konnte mir das angucken und dann entscheiden, ob ich das gerne machen möchte oder nicht. Ich fand das fand ich wirklich sehr gut. Ja, ich glaube nicht, dass sich das vielleicht ein Träger, zumindest nicht aus der Gegend, aus der ich stamme, dass ein Träger irgendwie leisten kann. Ja, ich glaube nicht, dass das noch stattfindet. Aber das war wirklich eine sehr gute Sache. Und ich habe auch ein paar Mal erlebt, dass Pädagogen gesagt haben, ja, war schön, ich habe mir das angeguckt, ist eine interessante Sache, aber nichts für mich. Ich mache das nicht und will das nicht machen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hatten wir ja besprochen, so zusammenfassend erstmal, was ist begleiteter Umgang, wie kann ich den beantragen als umgangssuchender Elternteil, aber auch als umgangsgewährender Elternteil, wenn bestimmte Sorgen da sind oder Indikationen möglicherweise vorliegen. Jetzt würde ich gern mit dir mal so gedanklich zum ersten Umgang kommen, weil ich versuche mir das gerade vorzustellen, auch für die, die uns zuhören und das gar nicht kennen. Der erste Umgang findet in aller Regel in den Räumen des Trägers statt. Die haben da so eine Art Kinderzimmer eingerichtet oder mehrere Kinderzimmer. Und jetzt kommt der umgangssuchende Elternteil, sagen wir mal der Vater, wie in den meisten Fällen, kommt jetzt dahin und da stehen die Umgangsbegleiter mit seinem Kind, das er seit 3 Monaten, kann durchaus vorkommen, nicht gesehen hat. Das ist ja durchaus eine ungewöhnliche Situation. Wie geht ihr da vor als Umgangsbegleiter einerseits? Wie bereitet ihr das Kind vor? Was kann der Elternteil tun? Ich habe da ganz viele Fragen. Erzähl uns doch mal, wie so ein erstes Wiedersehen stattfindet.
Erstmal nach 3 Monaten, das kann schon eine sehr lange Zeit sein. Es können auch 3 Jahre gewesen sein. Ne? Mhm. Wenn 3 Jahre dann seinen Vater nicht gesehen hat, kommt auch vor, ist auch nicht so selten. Ja, wir bereiten das so vor, dass wir möglichst eher und viel mit den Eltern sprechen. Ja, das ist durchaus so, ich habe das vorhin schon angedeutet, wenn wir diese Einzelgespräche mit den Eltern führen, dann im Idealfall brauchen wir nur eins dieser Gespräche und haben alle miteinander ein gutes Gefühl und konnten die wesentlichen Dinge besprechen, die für so einen ersten Umgangskontakt dann wichtig gewesen sind. Oft ist es aber auch so, dass wir mehrere Gespräche brauchen, ja, je nach Konstellation. Und in diesen Gesprächen ist eben auch ein wichtiges Thema, wie findet dieser erste Umgangskontakt statt? Und noch konkreter, zum Beispiel sehen wir uns dann als Eltern. Also stell dir tatsächlich eine Mutter vor, die Opfer häuslicher Gewalt war und dann soll sie jetzt, um das Recht des Kindes durchzusetzen, dann ihren Ex-Partner wiedersehen im Rahmen eines Umgangskontaktes. Das muss man sich gut überlegen, ob das überhaupt so machbar ist oder ob es da auch andere Möglichkeiten eben braucht und damit eben auch Menschen, die von außen das dann tun, dass zum Beispiel die Mutter gar keinen Kontakt zum Beispiel zu ihrem Ex-Partner hat und das Kind trotzdem seinen Vater sehen kann. Das fällt mir jetzt schon mal ein als erstes.
Also ich stelle mir das gerade vor, das heißt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ihr holt das Kind bei der Mutter ab oder die Mutter bringt es zum Träger, aber zeitlich versetzt, also früher, geht dann wieder und dann kommt der Vater.
Zum Beispiel, ja, haben wir auch schon gemacht, wir haben auch ein Kind schon zu Hause abgeholt, damit die Mutter gar nicht auf die Straße muss und dann unter ungünstigen Umständen trifft sie dort ihren Ex-Partner. Mhm. Das kann ja durchaus passieren, auch wenn man das gut besprochen hat. Oder eben zeitlich versetzt und dann auch mit sehr großen Abständen dann tatsächlich, was immer wieder eben auch logistische Herausforderung ist. Ja, wenn man sagt, die Mutter ist nicht nur eine Viertelstunde, sondern auch eine halbe Stunde früher da, mit dem Kind, ja, dann das muss man auch erstmal organisieren, auch gerade als vielleicht berufstätige Mutter. Das ist nicht immer ganz so einfach. Aber dann in dem Fall doch nötig, das dann zu machen.
Ja. Also ein sehr achtsames Vorgehen, auch von eurer Seite, was in diesen Situationen auch wirklich essentiell ist. Jetzt sind wir im Raum, die Mutter ist weg, der Vater ist da und sieht jetzt sein Kind in dieser fremden, doch recht fremden Umgebung mit fremden Spielsachen. Was macht ihr, um ihm die Situation zu erleichtern und auch dem Kind die Situation zu erleichtern?
Hatte ich vorhin noch vergessen. Manchmal sprechen wir auch mit den Kindern, ja, durchaus. Das ist auch wieder, kann man sich auch vielleicht vorstellen, dass je älter das Kind ist, desto mehr kann es auch in solche Gespräche involviert werden. Ja, manchmal besteht auch der starke Wunsch des Kindes, dort auch gehört zu werden, und dem sollte dann auch nachgegangen werden. Ja, dann ist es so, ein Kind hat ja manchmal auch bestimmte Spielsachen, die es besonders mag, oder ein bestimmtes Spiel, oder auch ein Spiel, was sehr mit Papa verbunden wird, weil das haben wir immer zusammen gespielt. Das kriegen wir vorher raus, also meistens zumindest, ja. Das ist Teil der Gespräche. Und geben dann gerne den Rat, dass das Kind dann auch Vertrautes mitbringen kann, wenn es das möchte. Ja. Die Träger haben in der Regel auch schönes Spielzeug, aber es ist halt nicht das Spielzeug des Kindes, ja. Klar, viele Kinder mögen es auch. Die kommen dann in den Raum und denken, oh, da ist eine Küche. Dann wird erstmal ein Kakao gekocht und dann gibt's Toast und ne, so weiter. Das ist ganz schön. Also es ist schön, wenn Kinder so schnell ins Spielen kommen, denn dann zeigt das, dass sie ein gewisses Maß an Entspanntheit haben, ja, was eine gute Voraussetzung ist dann für Umgänge, auch unter diesen Bedingungen. So, und was für das Kind gilt, das gilt auch dann für den Vater. Also vielleicht gibt es auch was das Kind besonders gerne isst. Und der Vater weiß das auch noch, oder wir sprechen darüber. Dann kann er das auch mitbringen. Immer in Absprache natürlich mit der Mutter, ne? Also auch mit Thema gesunde Ernährung und, ne? Und dass da nicht einfach nur 20 Milchschnitten dann mitgebracht werden oder so. Nichts gegen Milchschnitten, aber ja, beispielhaft. Ja, und das besprechen wir natürlich vorher auch, um einfach möglichst gute Bedingungen für so einen ersten Umgangskontakt zu schaffen. Also Vertrautes, dass Vertrautes mit dabei ist, ja.
Ich habe das bei internationalen Familien auch schon erlebt, dass die dann Essen aus ihrem Heimatland mitgebracht haben, was für das Kind ja auch Kindheit und Heimat des Elternteils bedeutet und dadurch eine Brücke hergestellt haben.
Ja, du weißt gar nicht, wie oft ich erlebt habe, dass da nicht nur für das Kind Essen mitgebracht wurde, sondern auch für die Umgangsleiter. Da freuen wir uns dann immer drüber und essen das natürlich nicht im Umgang und sagen, ja, das nehmen wir gerne entgegen und das geben wir gerne auch den Kollegen und die freuen sich auch dann über ein kleines Essen. Ja, aber es passiert gar nicht so selten. Ja.
Ein positiver Nebeneffekt. Ja, die Räume sind tatsächlich sehr schön. Ich habe ja auch schon welche gesehen und dennoch sind es ungewohnte Räume und die Situation fühlt sich künstlich an. Jetzt hast du gesagt, ihr redet manchmal mit dem Kind auch schon vorher. Welche Tipps habt ihr denn an die, jetzt sagen wir mal wieder Väter, an die umgangssuchenden Väter, wenn sie dort auf ihre Kinder treffen? Sollen die das thematisieren oder sollen sie einfach so tun, als wäre es das Normalste der Welt, sich in fremden Kinderzimmern zu treffen? Oder was empfiehlst du da aus deiner Erfahrung heraus?
Also ein grundlegender Tipp, den wir geben, erstens, die Väter sollen versuchen, möglichst entspannt in diesen Umgang zu kommen, wenn das geht. Und das ist natürlich auch ein Teil unserer Aufgabe, dazu beizutragen, dass die Väter das können. Dazu dienen auch die Vorgespräche, ja. Und wir fragen auch bestimmte Aspekte dann einfach ab. Und diese Frage zum Beispiel, was sage ich denn meinem Kind, wenn ich es 3 Monate nicht gesehen habe oder gar 3 Jahre, was ja echt, das ist ja eine Aufgabe, ne, finde ich, die da besteht. Genau das besprechen wir auch vorab. Und das lässt sich natürlich nicht jetzt pauschal beantworten, was da gesagt werden kann. Aber grundlegend, und das ist der zweite Punkt, geben wir den Rat, kommen Sie entspannt dahin. Und dann, wenn das Kind Sie fragt, dann können Sie einfach auch ehrlich antworten. Ja, also es geht nicht darum, dann Märchen zu erzählen oder dem Kind Geschichten zu erzählen, die man sich ausdenkt. Ja, Papa war auf Montage, also das ist ja der Klassiker. Also ich weiß nicht, ob ein Kind dann im bestimmten Alter das noch glauben kann, dass Papa 3 Jahre auf Montage war. Das würde ich eher bezweifeln. Ja, also die Wahrheit. Es darf durchaus die Wahrheit gesagt werden. Und wenn wir das Gefühl haben, Papa kann das auch gut, also auch kindgerecht, das ist ja, es geht ja nicht nur darum, die Wahrheit zu sagen, sondern auch wie ich das sage, ja, und was ich auch vielleicht weglasse, also bestimmte Details. Wenn wir das Gefühl haben, Papa kann das gut, dann macht er das und dann ist auch in Ordnung. Und wenn nicht, bekommt er von uns einfach eine Anleitung, wie er das machen kann. Oder auch, dass er Sachen nicht sagt oder vielleicht weglässt.
Ja, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, wenn der Vater den Eindruck hatte, die Mutter hat den Umgang verhindert, die letzten 3 Monate oder gar 3 Jahre, und das Kind fragt, Papa, warum wolltest du mich nicht sehen? Dann sagt er nicht, ich war auf einer Bohrinsel, sondern sagt vielleicht ja deine Mutter und so weiter und so weiter. Auch nicht so hilfreich, gleichzeitig aber aus seiner Sicht die Wahrheit. Was empfehlt ihr da?
Erstmal, wie schon gesagt, das versuchen wir vorab zu klären, ob es da auch so Punkte gibt, die dann Thema sein könnten, auch im Umgang, dass ein Kind bestimmte Sachen fragt und dass es da große Unterschiedlichkeiten gibt in der Sichtweise der Eltern. Ja, also auch da wieder eine grundsätzliche Empfehlung ist, sprich alles so an, dass der andere Elternteil nicht schlecht aussieht dabei. Ja, das ist einfach nicht gut. Und auch wenn es vielleicht starke Kränkungen gibt auf Seiten der Väter, auch wenn vielleicht dort die Meinung vertreten wird, die Mutter hat den Umgang über Monate oder gar Jahre verhindert, ja, ist es trotzdem wichtig, dass das dort nicht mit dem Kind besprochen wird. Das soll nicht mit dem Kind thematisiert werden. Das ist erstmal ist das nicht gut, was die Verantwortung des Kindes angeht. Das Kind kann damit nichts anfangen, sondern das Kind oder die Kinder, also Kinder möchten in der Regel schon auch, dass die Eltern zusammen sind, und sie möchten auch beide Eltern lieben. Und wenn dann ein Elternteil schlecht über den anderen Elternteil spricht, dann ist das nicht ganz so einfach, das unter einen Hut zu bringen, als für ein Kind. Also das soll auf keinen Fall stattfinden. Wenn wir im Vorgespräch oder in den Vorgesprächen merken, dass da sehr viel Emotion ist auf dieser Ebene, auch vielleicht noch sehr viel Wut, dann thematisieren wir das so lange und auf eine bestimmte Art und Weise, bis wir der Meinung sind, dieser Vater kann jetzt von uns mit gutem Gewissen in diesen Umgang gehen mit seinem Kind. Und das heißt nicht, dass da alle Probleme geklärt oder alle Fragen beantwortet sind. Aber er ist in der Lage, dort aufzutreten als erwachsener Mann gegenüber seinem Kind, ohne dass diese Dinge, die in der Vergangenheit relevant waren, zwischen den Eltern und auch noch in der Gegenwart vielleicht relevant sind, dass die dort ein Thema sind, damit das Kind damit nicht belastet wird. Habe ich die Frage damit beantwortet?
Ja, doch, also, für mich schon. Und hat mir auch nochmal deutlich gemacht, dass dieser Umgang, der begleitete Umgang, tatsächlich dann auch Umgang sein soll. Und der Fokus soll auf der gemeinsamen Zeit und gemeinsames Erleben des Elternteils mit dem Kind sein. Jetzt hattest du vorher erzählt, im kontrollierten Umgang ist es manchmal so, dass man denkt, das ist gar nicht so toll fürs Kind vielleicht. Aber momentan die einzige Möglichkeit. Im begleiteten Umgang ist es ja ein bisschen entspannter und dennoch künstlich. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht in all den Jahren als Umgangsbegleiter, aber auch jetzt als Supervisor? Wie schnell kommen denn der Vater jetzt oder die Mutter, aber meistens der Vater und die Kinder in ein Miteinander, trotz der Situation? Was erlebt ihr da?
Das ist total unterschiedlich, ja. Und es ist manchmal auch durchaus so, dass die Künstlichkeit der Situation immer im Laufe des Umgangsprozesses auch immer sehr präsent bleiben kann, durchaus. Weniger vielleicht für die Kinder, sondern eher dann für die Erwachsenen oder dann in dem Fall für die Väter. Das haben wir auch schon erlebt. Und Gott sei Dank ist es oft aber auch so, dass also die Kinder sowieso sich dort ganz gut entspannen können, ja. Und ich habe nicht umsonst vorhin vom Kakao gesprochen. Ja, es geht auch darum, dass wir da eine angenehme Atmosphäre schaffen, dass sich ein Kind da einfach wohlfühlen kann, dass es sich auch mit uns wohlfühlen kann. Wobei wir immer darauf achten müssen, wir sind nicht die Umgangssuchenden, sondern wir begleiten diesen Umgang. Das heißt, das Kind braucht eine Ebene von Vertrauen zu uns und dass wir dort für Sicherheit auch vielleicht sorgen, dass sich das so anfühlt. Aber es sind nicht wir, die da in engen Kontakt zu dem Kind gehen, sondern das soll dann der Vater sein. Ja, dass sich ein Erwachsener dort auch entspannen kann, das hat auch schon sehr viel mit der Haltung dann eines Umgangssuchenden zu tun. Wenn der Umgangssuchende nicht die Haltung ablegen kann, dass er sich erstens in einer Zwangsmaßnahme befindet, dass die Mutter daran schuld ist, dass er sich hier befindet, dass es für das Kind schlecht ist, unter diesen Umständen mit ihm zu treffen, wenn er das nicht ablegen kann, auch über den Prozess des Umgangs, dann wird diese Künstlichkeit immer sehr im Vordergrund bleiben und es wird nicht zu einer weiteren Entspannung kommen, ja. Was dann schade ist in dem Fall. Aber überwiegend schaffen das schon auch dann die Väter, sich dort zu entspannen. Und dann hängt es auch wieder von der Kunst der Umgangsbegleiter ab, auf der einen Seite so da zu sein und dass man weiß, ja, die sind da. Und auch wenn ich Hilfe brauche, entweder auch als Kind, ich kann mich als Kind an diese Menschen wenden oder eben auch als Vater, die sind dann da und ich kann mich auf die verlassen, aber auch die sind so weit im Hintergrund, dass ich jetzt nicht permanent das Gefühl habe, ich bin hier wie auf einem Präsentierteller und die starren mir die ganze Zeit über die Schulter und das ist sehr unangenehm. Übrigens, das thematisieren wir auch häufig vorab, also die Künstlichkeit der Situation, weil die ja Fakt ist. Und damit bringen wir das oft selber ins Gespräch und gucken einfach dann, wo sich dann die Väter befinden bei diesem Thema und versuchen da auch für Entspannung zu sorgen. Und nicht nur das Kind bekommt dann vielleicht einen Kakao, sondern der Vater, klingt alles sehr banal, ist aber manchmal ganz entscheidend auch für die Beziehung, die wir miteinander aufbauen können, und kriegt dann auch gerne mal einen Kaffee, wenn er einen Kaffee möchte oder ein Wasser oder was auch immer.
Oder einen Kakao auch.
Er darf auch einen Kakao trinken, ja.
Also eure Sensibilität und auch eure Erfahrung, diesen doch vertrauten Rahmen zu schaffen, trotz der Künstlichkeit der Situation, scheint sehr wichtig zu sein. Und ich habe ja auch einige Fälle erlebt, übrigens auch einige, wo die Mütter umgangssuchend waren. Ich habe es gerade nochmal im Kopf überlegt. Und ich war oft wirklich berührt und ja, positiv überrascht, aber auch vor allem berührt, wie schnell der Elternteil und das Kind in Kontakt kam oder die Kinder. Also da ist schon so eine Bande, selbst wenn die sich so lange nicht gesehen haben, geht das teilweise in Minuten oder in einer Viertelstunde, sind die am innigen Spiel und alles drumherum spielt keine Rolle mehr. Und das finde ich auch schön zu sehen und zeigt auch nochmal, wie bedeutsam dieser Umgang ist. Und da, egal unter welchen Voraussetzungen es wichtig ist, mit auch ganz viel Mitarbeit von Jugendamt und freiem Träger und UmgangsbegleiterInnen, dass das stattfinden kann.
Und daran anknüpfen, zeigt es auch wieder, dass es von Vorteil ist, wenn die Umgangsbegleiter selbst emotional gut aufgestellt sind, weil es durchaus schon häufiger auch zu starken emotionalen Szenen dann kommen kann zwischen den Beteiligten, ja. Und also, ne, also, dass beide einfach auch sehr, sehr berührt sind. Und dann ist halt die Frage, welche Haltung du hast als Umgangsbegleiter, wenn der Vater so sehr berührt ist, dass er weint, zum Beispiel. Naja, wie ist das denn? Wie schätzt du das ein fürs Kind? Kann das Kind das aushalten? Musst du das abbrechen? Darf der Vater da weinen? Darf das alles Platz haben und so weiter? Und das ist schon vom Vorteil, erstens, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und zweitens, wie man mit sich selbst aufgestellt ist mit dieser Thematik. Was darf da Platz haben? Ist das schädlich für ein Kind, wenn der Vater da starke Emotionen zeigt? So, das sind Fragen, die muss man immer wieder sich auch neu beantworten, ja, weil da ist auch nichts, gibt es vergleichbare Fälle, aber es ist immer wieder einzigartig, was da stattfindet. Und deswegen macht es auch immer noch wieder Spaß, einfach diesen Beruf auszuüben.
Aber es zeigt nochmal, vielen Dank dafür, Thomas, was für eine verantwortungsvolle Tätigkeit das ist, die eine hohe Sensibilität voraussetzt und wo Erfahrung hilft. Und gleichzeitig, wie wichtig das für Eltern als Möglichkeit ist, ihre Kinder zu sehen, auch unter eher schwierigen Umständen. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.